Ein Volk, das Wunder erwartet. Dazu lese ich Hebräer 11, Vers 29. Durch Glauben sind sie durch das Rote Meer gezogen wie über trockenes Land, während die Ägypter ertranken, als sie denselben Versuch machten. Ich bitte euch, bevor ihr die Predigt anhört, noch dazu den Text aus 2. Mose 14 zu lesen, und dann wollen wir uns damit beschäftigen. Heute kommen wir zu dem bedeutendsten Ereignis der Geschichte Israels, das uns in der Bibel überliefert worden ist, nämlich dem Durchzug durch das Rote Meer. Kein anderes Ereignis reicht an diese wunderbare Rettung des Volkes Israel heran. Kein anderes nationales Ereignis wurde je so gefeiert und während der ganzen Geschichte eines Volkes immer und immer wieder gewürdigt. Was uns Christen die Kreuzigung und Auferstehung Jesu Christi bedeutet, das bedeutet den Juden dieser Durchzug durch das Rote Meer. Es ist das Top-Ereignis Israels, der Gipfel der Wanderung durch seine Geschichte. Und es hat auch für uns Christen eine große Bedeutung als Sinnbild für unsere Rettung durch Jesus Christus. Als alttestamentlicher Hinweis auf unsere Bekehrung durch Glaube und Taufe. Nun könnten wir hier über die heilsgeschichtliche Bedeutung dieses Ereignisses lange staunend nachdenken. Wir könnten einen Gang durch die Bibel machen und alle Stellen heraussuchen, wo dieses Ereignis erwähnt und gewürdigt wird. Und sicher würden wir am Ende dieser Wanderung einstimmen in einen fröhlichen Lobpreis zur Ehre Gottes, der das alles bewirkt hat. Nun sind wir aber hier in einer Predigt über Vorbilder des Glaubens, in dem wundervollen Kapitel 11 des Hebräerbriefes über die Helden des Glaubens wird auch der Glaube des Volkes Israel gelobt. Zum ersten Mal in diesem Kapitel geht es nicht um den Glauben eines einzelnen Mannes oder einer einzelnen Frau, sondern um den Glauben eines ganzen Volkes, einer ganzen Gruppe von Menschen. Dieser Glaube an die Kraft und Bewahrung Gottes öffnet sozusagen die Tür zur Freiheit, lässt die Wassermassen des Roten Meeres zurücktreten und das Volk trocken ans andere Ufer geht. Es ist ein Glaube, der in einer aussichtslosen Situation Gottes machtvolles Eingreifen, ein Wunder, erwartet und auch empfängt. Und daher wollen wir uns heute mit diesem Glaubensmut des Volkes Israel beschäftigen und davon lernen. Ich möchte drei Fragen dazu stellen und versuchen zu beantworten. Erstens, was ist ein Wunder? Zweitens, tut Gott heute noch Wunder? Drittens, wann können wir ein Wunder erwarten? Erstens, was ist ein Wunder? Um euch nicht mit langen wissenschaftlichen und philosophischen Ausführungen zu langweilen, möchte ich diese Frage mit einer kleinen Geschichte beantworten. Da ist ein Hippie in Amsterdam. Der sitzt wie jeden Tag auf einem der belebten Plätze der Stadt. Seine Bibel hält er aufgeschlagen in der einen Hand. Die andere streckt er ab und zu kräftig zum Himmel und ruft dabei lautstark: Halleluja, Halleluja, der Herr ist groß. Und dabei strahlt sein Gesicht über beide Backen. Da kommt ein Mann daher, der sich schon viel mit Theologie beschäftigt hat und sich auch für recht aufgeklärt hält. Er fragt den Hippie nach dem Grund seiner überschwänglichen Freude. Oh Mann, fragt der Hippie mit einem breiten Lachen zurück, hast du denn überhaupt keine Ahnung, welche Wunder der Herr bewirken kann? Ohne den Mann zu Wort kommen zu lassen, spricht der Hippie weiter. Da hat der Herr doch tatsächlich das Volk Israel durch die Fluten des Roten Meeres geführt. Ist das nicht ein großartiger Grund zum Jubeln? Der aufgeklärte Mann lächelt mild, setzt sich zu dem Hippie hin und versucht ihm klarzumachen, dass man diese Wundergeschichten in der Bibel nicht so wörtlich nehmen dürfe. Das lässt sich alles wissenschaftlich erklären, erklärte dem staunenden Hippie. Wissen Sie, sagte er, dort im Nahen Osten ist es schrecklich heiß. Als das Volk Israel durch das Rote Meer zog, hatte der Wasserstand vermutlich nur eine Höhe von 25 Zentimetern. Es war darum gar nicht so schwierig, das zu durchqueren. Dem Hippie bleibt die Spucke weg. Ratlos schaut er zwischen seiner aufgeschlagenen Bibel und dem Menschen hin und her. Er steht wieder auf, verabschiedet sich und glaubt, einen naiven Gläubigen vor einem theologischen Irrtum bewahrt zu haben. Kaum ist er einige Schritte weitergegangen, da ertönt hinter ihm wieder ein lautes und freudiges Halleluja, preist den Herrn. Leicht verstimmt kehrt der Mann um und bittet den Hippie um eine Erklärung. Mann, oh Mann, sagt der Hippie glücklich, der Herr ist noch viel größer, als ich dachte. Er hat nicht nur das Volk Israel sicher durch das Rote Meer geführt, er hat auch die Heerscharen des Pharao in 25 Zentimeter hohem Wasser ertränkt. Nun, wir schmunzeln über diese kleine Geschichte und doch lernen wir durch sie etwas über den Charakter eines Wunders. Mit einem Wunder bezeichnen wir ein Ereignis, das unseren Wissensstand und Erfahrungshorizont übersteigt. Da bricht etwas Neues, Außergewöhnliches über uns herein, das wir bisher nicht kannten. Es entspricht nicht den wissenschaftlichen Erkenntnissen und nicht der allgemeinen Erfahrung. Es durchbricht praktisch alle bekannten Gesetzmäßigkeiten des Lebens. Und das bringt uns zum Staunen. Wir wundern uns. In dem Wort Wunder steckt ja das Staunen sozusagen drin. So etwas Übernatürliches erleben die Israeliten, als sie am Ufer des Roten Meeres stehen und von den Ägyptern verfolgt werden. Als Mose seine Hand erhebt, kommt ein starker Wind und teilt die Wassermassen. Es entsteht ein trockener Weg, auf dem das Volk ans andere Ufer gehen kann. Meteorologen weisen hier auf die an diesem Ort üblichen Winde und versuchen dadurch das Ereignis natürlich zu erklären. Das kann durchaus sein. Manchmal bedient sich Gott auch der natürlichen Gesetzmäßigkeiten, um wunderbar einzugreifen, und manchmal durchbricht er die Naturgesetze, um seine Macht zu demonstrieren. Trotzdem bleibt diese Rettung Israels ein Wunder. Denn dass diese Wassermassen sich gerade zu dem Zeitpunkt teilen, als das Volk hilflos dasteht und Mose zu Gott betet, ist für Israel immer ein Wunder gewesen. So erleben wir das auch oft bei uns selbst. In einer Not beten wir zu Gott und erleben dann eine überraschende Wendung der Situation. Manchmal sagen wir dann, das war ja wie ein Wunder. Oder wir sagen, da hat Gott meine Gebete erhört und wunderbar geholfen. Das ist unsere eigene, persönliche Erfahrung und Überzeugung. Andere Menschen um uns herum mögen das vielleicht anders beurteilen und deuten. Sie mögen daran gar nichts Ungewöhnliches finden. Aber für uns, die wir es erlebt, war das ein wunderbares Zeichen von Gott. Wir haben es als Wunder wahrgenommen. So hat das Volk Israel in seiner Geschichte diese Rettung durch das Rote Meer immer als Wunder empfunden. Ganz egal, was Wissenschaftler oder bibelkritische Theologen dazu meinten. Hier zeigt sich schon ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Glauben und dem Unglauben. Der Unglaube ist immer kritisch, muss ständig hinterfragen, zweifelt, sucht nach rationalen Erklärungen. Der Glaube bezieht immer die Wirklichkeit Gottes mit ein, kann nicht erklärbare Phänomene stehen lassen, sieht mehr als das, was er kennt. Oder anders, ein Ungläubiger ist ständig rastlos auf der Suche, ein Gläubiger kann Dinge, die er nicht begreifen kann, gelassen wahrnehmen und wundert sich darüber. Zweitens, tut Gott heute noch Wunder? Zunächst müssen wir uns noch einmal bewusst machen, dass in der ganzen Bibel Wunder berichtet werden. Wunder sind also zu allen Zeiten in der Geschichte des Volkes Israel und der Christen passiert. Jedenfalls sind wundersame Phänomene von Menschen wahrgenommen und als Wunder Gottes gedeutet und überliefert worden. Das gab es in allen Epochen der Geschichte und das sind von der Geschichte Abrahams angefangen zu den Christenverfolgungen im ersten Jahrhundert nach Christus immerhin etwa 2200 Jahre. Auch in der nachfolgenden Kirchengeschichte hat es immer wieder außergewöhnliche Ereignisse im Leben besonderer gläubiger Männer und Frauen gegeben. Mir fällt da zum Beispiel Johann Christoph Blumhardt ein, der Mitte des 19. Jahrhunderts im Schwabenland eine große Erweckung mit vielen Krankenheilungen und Dämonenaustreibungen erlebte. Und wie ist es heute? Ich glaube, es tut uns gut, jetzt einmal einen Blick über den Zaun zu werfen zu dem weltweiten Wirken Gottes. Ich möchte versuchen, einmal einige Bereiche zu beschreiben, in denen heute Zeichen und Wunder geschehen und die uns helfen sollen, unseren Glauben zu stärken. Einer der ersten Schritte, auch bei uns Wunder zu erwarten, ist es nämlich zu schauen, was Gott in wunderbarer Weise an anderen Orten tut. Dazu einige Beispiele. Erstens, ungelernte Sprachen. Wir erinnern uns, dass die Jünger bei der Ausgießung des Heiligen Geistes das Evangelium in Sprachen verkündigt haben, die sie niemals vorher gelernt hatten. Das wird uns in Apostelgeschichte 2 berichtet. Das Ergebnis dieser außergewöhnlichen Evangelisation war, das Volk rief außer sich vor Staunen. Die Leute, die da reden, sind doch alle aus Galiläa. Wie kommt es, dass jeder von uns sie in einer anderen Muttersprache reden hört? Die einzelnen Fremdsprachen werden dann aufgezählt und es sind wenigstens 15 Sprachen, die die Jünger niemals erlernt hatten. Gibt es sowas heute noch? Von dem amerikanischen Missionsehepaar James und Jamie Thomas wird berichtet, dass sie nach Argentinien gingen, ohne jemals Spanisch sprechen gelernt zu haben. In der ersten Zeit mussten sie sich durch einen Dolmetscher verständigen. Gott segnete ihren Dienst und eine kleine Gemeinde war entstanden. Zu einer Evangelisation hatten sie einmal einen puerto-ricanischen Evangelisten eingeladen, der in Spanisch predigte. Eines Abends verstummte der plötzlich während seiner Ansprache und sagte zu den Missionaren, James und Jamie, Gott hat mir soeben gesagt, dass er euch gerne die Fähigkeit schenken möchte, in Spanisch zu sprechen. Er forderte sie auf, zu ihm nach vorne zu kommen, betete für sie und sagte dann, James, jetzt bist du dran, weiterzumachen. Und dann setzte er sich hin. James wollte zunächst noch einen Dolmetscher holen, aber der Evangelist bestand darauf, dass er es allein versuchen sollte. Zögernd griff James nach der Liste der Bekanntmachungen, die er auf Englisch aufgeschrieben hatte, und begann langsam ein paar Brocken Spanisch zu sprechen. Plötzlich konnte er flüssig in Spanisch reden, und zwar mit einem argentinischen Akzent. Das ist noch etwas anders als Spanisch in Spanien. Von diesem Zeitpunkt an konnte er diese Sprache wie ein Einheimischer sprechen und auch einwandfrei schreiben. Bei seiner Frau Jamie war das ähnlich. Als nach der Versammlung einige Frauen auf sie zukamen und ihr auf Spanisch Fragen stellten, konnte sie diese Fragen mühelos und flüssig beantworten. Zweitens, Naturwunder. Von Jesus wissen wir, dass er zu seiner irdischen Lebenszeit Vollmacht über die Natur hatte. Er stillte den Sturm. Gibt es das eigentlich heute noch, dass Christen die Vollmacht, die Jesus erhalten hatte, dazu gebrauchen, um über die Natur zu bestimmen? Aus Kalimantan in Indonesien wird von einer 4 Monate lange andauernden Dürreperiode berichtet. Überall entstanden gefährliche Buschfeuer. Eine christliche Schule befand sich direkt an dem Ort, wohin sich ein solcher Flächenbrand auszubreiten drohte. Die Flammen, die immer näher kamen, waren höher als die Schulgebäude. Alle Häuser waren aus leicht brennbarem Material gebaut, teils aus Holz, teils aus Stroh. Die Lehrer und 47 Kinder versammelten sich auf dem Schulhof, fassten sich an den Händen und baten Gott um Bewahrung. Das Feuer wälzte sich bis auf wenige Meter an die Gebäude heran, übersprang dann das ganze Schulgelände und verwüstete mehrere Hektar Land auf der anderen Seite. Ich selbst erinnere mich an einen Samstagvormittag, an dem wir als Gemeinde eine Freiversammlung in der Fußgängerzone geplant hatten. Wir trafen uns um 9 Uhr im Gemeindezentrum zum Gebet und es goss in Strömen. Als wir um 10 Uhr losgingen, hörte der Regen schlagartig auf. Bis um 12 Uhr war es trocken und wir konnten in der Stadt singen, Zeugnis geben und Zeitschriften verteilen. Als wir unsere Sachen zusammenpackten, fielen wieder die ersten Tropfen. Drittens, Transport durch den Heiligen Geist. Hier fällt uns gleich die wunderbare Geschichte von Philippus ein, den Gott an einen anderen Ort entrückte, nachdem er den äthiopischen Finanzbeamten getauft hat. Da steht in Apostelgeschichte 8, Vers 39, der Geist des Herrn rückte Philippus hinweg und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Der in der Pfingstbewegung bekannte Gottesmann David Duplessis berichtet von einer Begebenheit in Südafrika. Er war mit zwei Männern im Gespräch, als er den Eindruck hatte, zu einem anderen Christen hinzugehen, der unter dämonischen Angriffen litt. Er sagte den beiden anderen, dass er zu diesem Haus laufen würde, sie könnten ja nachkommen. Das Haus war etwa 1,5 Kilometer weit entfernt. Plötzlich, in einem Zeitraum von 2 oder 3 Sekunden geschah es. Duplessis betrat das Haus durch die Tür und hörte, er berichtet, das ist alles, woran ich mich erinnern kann. Als ich gerade meinen Fuß heben wollte, um zu dem Haus zu laufen, fand ich mich plötzlich an der Eingangstür des Hauses dieses Mannes wieder. Das war der erste Ort, an dem mein Fuß den Boden wieder berührte. Duplessis trieb den Dämon aus und kümmerte sich um den Mann. Seine Freunde kamen 20 Minuten später an und waren erstaunt, dass der Gottesmann schon 20 Minuten an Ort und Stelle war. In dem Moment begann ich zu begreifen, sagte Duplessis, dass ich vom Heiligen Geist transportiert worden war. Viertens, Nahrungsmittelvermehrung. Jesus speist einmal über 5000 Menschen mit 5 Broten und 2 Fischen. Ein anderes Mal versorgt er 4000 Menschen mit 7 Broten und einigen Fischen. Nahrungsmittelvermehrungen auf übernatürliche Art scheinen heute nicht selten zu sein. Da ist eine kleine nordamerikanische Gemeinde, die regelmäßig Obdachlose in verschiedenen Notunterkünften mit Nahrung versorgt. Eines Tages bat die Koordinatorin dieser Versorgung, einen Mitarbeiter so viel Schinken in eine Unterkunft zu bringen, dass es für 86 Personen reichen würde. Aber irgendwie hatten die beiden sich missverstanden, denn als die Koordinatorin das Essen vorbereiten wollte, stellte sich heraus, dass nur eine einzige Büchse mit 4 Kilogramm Schinken angekommen war. Sie legte ihre Hände auf die Büchse und bat Gott darum, diesen Schinken in allen, die davon essen würden, zu segnen. Sie kann sich nicht mehr erinnern, ob es während des Zerschneidens oder des Verteilens geschah. Jedenfalls bekamen alle 86 Personen ihre Portion ab und es blieb sogar noch etwas übrig. Fünftens, neue Organe bzw. Körperteile. Im Neuen Testament wird uns nicht speziell berichtet, wie neue Organe oder Körperteile geschaffen wurden. Möglicherweise hatten einige der geheilten Aussätzigen neue Finger und Zehen. Vielleicht hatte der blind geborene Mann neue Augen oder Sehnerven. Wie auch immer. Es gibt heute einige Fälle, in denen es zur Erschaffung neuer Organe bzw. Körperteile gekommen ist. Peter Wegner erzählt von einem Gebetsdienst für eine junge Frau, bei der ein Bein zu kurz war. Sie beteten als Team und das Bein wuchs sofort auf normale Länge. Dann betete das Team für den Rücken der Frau und dabei geschah es, dass sie spürten, wie sich ihre Muskeln und Knochen unter den Händen auf dem Rücken bewegten. Ihr Rückgrat wurde vollkommen gerade. Die Veränderung fiel so stark auf, dass eine Verwandte sie am nächsten Tag fragte, ob sie ein neues Rückenkorsett trage. Sie war fast 2 Zentimeter größer geworden. Später schrieb sie, durch dieses Erlebnis hat sich mein Aussehen, aber auch mein ganzes geistliches Leben außerordentlich verändert. Nun, das sind alles Beispiele für Zeichen und Wunder Gottes in unserer heutigen Zeit. Sie zeigen, dass Gott heute noch derselbe ist wie damals zur Zeit des Volkes Israel, zur Zeit Jesu oder zur Zeit der ersten Christen. Er tut auch heute noch Wunder, um uns zu erfreuen und zu segnen. Dabei ist er souverän und es liegt in seiner Hand, wann er was und wo tut. Wir wollen uns an dieser Stelle nur freuen, dass Gott nicht aufgehört hat zu wirken und ihn dafür bewundern. Drittens, wann können wir ein Wunder erwarten? Hier möchte ich ausgehen von Hebräer 11, Vers 29. Ich habe ja diesen Vers am Anfang vorgelesen, einige Bemerkungen machen, die uns zum Nachdenken anregen sollen. A. Glauben heißt sehen. Die meisten von uns haben keine Schwierigkeiten, die Wunder zu glauben, die uns in der Bibel beschrieben werden. Wenn ich dich fragen würde, glaubst du, dass Petrus und Johannes den Gelähmten vor dem Tempel geheilt haben, würdest du vermutlich sagen, natürlich, das ist für mich keine Frage. Glaubst du aber auch, dass Wolfram aus Holland oder John Welch aus Schottland Tote auferweckt haben? Oder dass John Wesley ein Pferd heilte? Es könnte sein, dass es da unterschiedliche Betrachtungsweisen dieser Ereignisse gibt. Wir alle haben unsere grundlegenden Überzeugungen, mit denen wir die Dinge um uns herum deuten. Oder anders, ist es möglich, dass zwei Menschen dasselbe sehen und doch nicht dasselbe sehen? Der eine bezeichnet ein Ereignis als ein Wunder Gottes, der andere findet dafür irgendeine wissenschaftliche Erklärung. Wenn ein Mensch nicht glaubt, dass Gott heute noch heilt, dann wird es ihm unmöglich sein, eine göttliche Heilung wahrzunehmen. Wir werden also nur dann außergewöhnliche Ereignisse als Wunder Gottes erkennen können, wenn wir die Wirklichkeit Gottes in unser Denken mit einbeziehen, wenn wir lernen, die Dinge dieser Welt so zu sehen, wie Gott sie sieht und sie aus seiner Perspektive betrachten. Wenn das noch nicht bei dir zutrifft, dann bete doch mal längere Zeit folgendes Gebet. Herr, öffne mir die Augen, damit ich die Welt so sehe, wie du sie siehst. B. Wir beten und handeln als Antwort auf das Wort Gottes, mutig und nachhaltig. Warum kann Mose am Ufer des Roten Meeres so mutig beten und handeln? Weil Gott ihm vorher die Rettung verheißen und ihm genaue Anweisungen gegeben hat. Das bedeutet, wenn Gott uns einen klaren Eindruck gibt über seine Absichten und Pläne, dann werden wir nur dann sein machtvolles Eingreifen erfahren, wenn wir gehorsam vorwärts gehen. Mose konnte das Wunder nicht selbst bewirken. Aber er musste, wie Gott es befohlen hatte, seinen Stab in die Hand nehmen und seine Hand über das Rote Meer ausrecken. Jesus hat uns im Neuen Testament eine ganze Reihe von Gebetsverheißungen gegeben, die wir nur wie einen Barschick bei Gott einlösen. Zum Beispiel, wenn ihr nur Vertrauen habt, werdet ihr alles bekommen, worum ihr Gott bittet. Wie wird nun unsere Antwort lauten? Folgen wir diesen Worten Jesu? Sind wir mutig und folgen wir ihnen? Oder scheuen wir uns, Gott um ein Wunder zu bitten? Mir scheint, dass wir vermehrt Wunder erwarten können, wenn zwei Dinge passieren. Einmal, wir müssen Gott wirklich um große Dinge bitten. Wenn wir nur kleine Dinge erwarten, werden wir auch nur kleine Dinge empfangen. Wenn wir mutig sind und Gott um große Dinge bitten, werden wir immer und umso mehr große Dinge empfangen. Und dann, wir müssen viel beten und beharrlich beten. Je mehr wir uns zusammenschließen und wirklich dranbleiben, um bestimmte Dinge, etwa um Heilung und Bekehrung zu beten, desto mehr werden wir sie insgesamt bekommen. Das bedeutet nicht, dass dann Gott automatisch alle unsere Wünsche erfüllen wird. Aber ich sage es einmal jetzt etwas seltsam, statistisch werden wir als Gemeinde insgesamt mehr Zeichen und Wunder sehen. C. Zeichen und Wunder passieren häufig in besonderen Situationen. Zunächst müssen wir noch einmal klarstellen, Wunder wirkt Gott frei und souverän. Es ist sein gnädiges Handeln, seine unbeschränkte Macht, sein freier Wille. Manchmal schenkt Gott ein Wunder, um uns als seine Kinder zu erfreuen und zu segnen. Wir sollen vielleicht dadurch im Glauben aufgerichtet und gestärkt werden. Viel häufiger passieren Wunder jedoch dann, wenn eine wirkliche Notsituation eingetreten ist. So erlebt es ja hier auch das Volk Israel. Auf seiner Flucht befindet sich das Volk in einer äußerst bedrohlichen Situation. Auf der linken Seite befindet sich das Rote Meer, auf der rechten Seite ein hohes Gebirge und hinter ihm jagt das ägyptische Heer, um die Flüchtlinge zu stellen und wieder gefangen zu nehmen. Da lesen wir, und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn. Es ist eine aussichtslose, verzweifelte Situation, in der nach menschlichem Ermessen nichts mehr helfen kann. Eine richtige Zwickmühle. Und genau in diesem Moment, wo dem Menschen nichts mehr einfällt und er sich nur noch ohnmächtig dem Schicksal fügen muss, da tut Gott ein Wunder. So ist das heute. Nicht in unserem normalen Alltag, wo alles glatt läuft, passieren die großen Wunder, sondern dann, wenn wir an unsere Grenzen stoßen, wenn uns alles entgleitet. Allerdings auch in solchen Notsituationen ist uns eine Rettung nicht immer garantiert. Ich will nur sagen, da passieren häufiger Wunder als in guten Zeiten. Und dann schenkt Gott auch besonders in Missionssituationen Wunder, um seine Macht den ungläubigen Menschen zu demonstrieren und sie zur Umkehr zu rufen. Nun wissen Bibelkenner, dass Wunder allein nicht ausreichen, um Menschen zu Gott zu ziehen. Es gibt genug Beispiele im Neuen Testament, wo Jesus Wunder getan hat, ohne dass die Massen ihm anschließend gefolgt sind. Für uns ist das manchmal eine Rechtfertigung, keinen besonderen Wert auf Wunder zu legen. Wir sagen, entscheidend ist, dass das Evangelium verkündet wird, denn nur dadurch kommen Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Das ist auch richtig. Nur das Problem ist, wir blenden Wunder bei Evangelisationen aus und erwarten sie auch nicht. Sowohl bei Jesus, bei den ersten Christen, wie auch bei wachsenden Gemeinden heute passieren aber nun mal Wunder, besonders bei Evangelisationen. Und deshalb sollten wir Gott gerade in solchen Missionssituationen bitten, seine Macht zu offenbaren, um den Menschen zu zeigen, dass er lebendig, mächtig und herrlich ist. Wenn da nun Wunder passieren, wird es natürlich auch immer wieder Skeptiker geben. Aber es wird vielleicht viel mehr Leute geben, die plötzlich aufgeschlossen werden für das Evangelium. Und deshalb lade ich euch dazu ein, an dieser Stelle mehr Glauben zu wagen. Natürlich werden wir auch Rückschläge erleben. Manche unserer Gebete bleiben vielleicht unerhört, vollmächtige Befehle werden ins Leere gehen. Aber sollen wir uns von solchen Erfahrungen lähmen lassen? Nein, sondern wir wollen weiter mutig anstürmen gegen das Böse und die Widerstände in dieser Welt. Von unserer Erwartung und unserem Engagement hängt es ab, ob Gott bereit ist, mehr Zeichen und Wunder zu schenken. Sie sind ganz allein sein Werk. Aber wir können uns dafür öffnen oder uns dagegen verschließen. Was wir da sehen, werden wir ernten. Amen.